Was liebt ihr alles? Manche unter uns, ich etwa, liebe ein schönes Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Manche lieben Krimis. Andere lieben die Musik, die Berge oder alte Lokomotiven. Wieder andere lieben die Tauchsäge von Vesthol, ihren Hund oder ihre Arbeit. Manche gebrauchen das Wort Liebe nicht für Dinge und Gegenstände. Sie würden niemals sagen, dass sie ihre Arbeit lieben oder ihr Volk. Das Wort Liebe, sagen sie, sollte für Menschen reserviert sein. Als Gustav Heinemann bei seiner Bewerbung für das Amt des Bundespräsidenten, liegt schon ein paar Jahre zurück, gefragt wurde, ob er die Bundesrepublik nicht liebe, antwortete er, ach was, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau, fertig. Was lässt sich nicht alles über die Liebe sagen? Wenn ich von der Liebe zur Schwarzwälder Kirschtorte mal ein paar Etagen tiefer komme, werde ich mit meinen Antworten auf die Frage, was ich denn liebe, vorsichtiger und wortkarger. In der Lesung von vorher haben wir schon gehört, wie Paulus über sich philosophiert, die Liebe ist geduldig. Da könnte man jetzt weiter drüber schwätzen. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist freundlich. Habt ihr euch? Die Liebe spielt sich nicht auf. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie trägt alles und so weiter. Ihr kennt die Worte aus 1. Korinther 13. Wenn ich solche Sätze lese, merke ich unweigerlich, wie groß die Liebe ist. Über die Liebe lässt sich all das ja sagen, aber nicht über unsere Liebe. Neben solch einer großen Liebe schauen wir meist ganz schön klein aus. Eine solche Liebe ist Schuhgröße 100. Niemals und niemand konnte jemals über diese Welt gehen und von sich selber sagen, ich habe genug geliebt. Niemand. Womöglich hätte das nicht einmal Jesus von sich gesagt. Gott ist Liebe, schreibt Johannes in einem seiner Briefe. Die Frage nach der Liebe ist also eine tiefe und dichte Frage für uns. Das macht sie so persönlich, ja irgendwie gar intim, wenn wir gefragt werden, was liebst du? Darauf antwortet man in der Regel nicht gewöhnlich und auch nicht leichtfertig. Die Frage nach der Liebe gehört wohl zu den wichtigsten Fragen unseres Lebens. Wenn wir sie uns auch nicht oft stellen, so haben wir doch immer in der Nähe, so leben wir immer in der Nähe zu dieser Frage. Wir wissen, dass wir Liebe nötig haben. Wir spüren, wenn wir nach Beachtung und Aufmerksamkeit Ausschau halten, wie uns Zuneigung und Berührung gut tut. Wir empfinden es als angenehm, wenn andere gut von uns sprechen. Wir leben auf, wenn wir merken, dass wir erwünscht sind, gewollt, akzeptiert sind. Wir merken, wie wir Liebe brauchen, wie wir uns im Dunstkreis von ihr gerne aufhalten. Gott hat uns bedürftig geschaffen, auch liebesbedürftig. Was aber ist Liebe? Wie füllen wir dieses große Wort, das man sich so selten getraut, auszusprechen? Was ist das, ohne dass wir nicht überlebensfähig sind? Nach der wir uns sogar süchtig werden können. Was ist sie, die da so geheimnisvoll daherkommt und uns einerseits überfallen kann und uns andererseits bei Entzug so ungemein verletzt. Was ist Liebe? In Meyers enzyklopädischem Lexikon Band 15 steht, die dem Hass entgegengesetzte Zuneigung oder Sympathie zu bestimmten Personen, auch zu Sachen. Sehr sachlich geantwortet, Herr Meyer. Mir gefällt hier nicht, dass die Liebe anhand ihres Gegenteils erklärt wird, am Hass. Ich definiere schließlich eine Schwarzwälder Kirschtorte auch nicht an ihrem Gegenteil, an einem abgestandenen Stück trockenen Kuchens. Was ist Liebe? Ich lese einen Text aus dem Buch des Matthäus, Kapitel 22. Als aber die Pharisäer hörten, dass Jesus den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, die Ausgangssituation in dem Gespräch zwischen den Pharisäern und Jesus war geradezu klassisch. Es kam öfter vor, dass diese besonderen Freunde Jesu ihm eine, heute würde man wohl sagen, eine Fangfrage stellen. Luther übersetzt die Fangfrage mit: Meister? Man kann in dieser Anrede noch ihren Spott heraushören. Meister? Welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Ich würde diese Frage für heute mal so übersetzen: Wenn du nur ein Gebot auf eine Insel mitnehmen dürftest, ein Gebot des Umgangs miteinander, welches würde das sein? Oder etwas weniger verspielt gefragt: Was müssen wir, wenn wir in rechter Weise leben wollen, unbedingt tun und auf keinen Fall lassen? Nochmal, was müssen wir, wenn wir in rechter Weise leben wollen, unbedingt tun und auf keinen Fall lassen? Jesus antwortet darauf höchst konzentriert: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Wenn wir mit unserem Leben den Gipfel erreichen wollen, wenn ihr euch nicht zufrieden gebt, mit eurem Leben unten am Fuße des Berges stehen zu bleiben, dann müssen wir lieben. Uns selbst, unseren Nächsten, Gott. Also, alles Liebe oder was? Ja, alles Liebe. Sie ist das Größte, das Höchste, das Wichtigste, und hätte die Liebe nicht, dann wäre alles, was ihr tut, nichts wert. Stopp. Da muss ich jetzt erst mal Luft holen. Ist das nicht doch ein bisschen viel mit der Liebe? Überfordert das nicht den liebesfähigsten Menschen? Selbst wenn ich uns hier in puncto Liebe und euch hier in puncto Liebe viel zutraue, würden wir doch daran gemessen nicht alle ins Bodenlose stürzen? So viel Liebe, wo sollen wir die hernehmen? Das geht vielleicht alles noch, wo ich für jemanden Sympathie empfinde, aber wir alle wissen, wie schnell sich das Blatt hier wenden kann. Liebe fällt uns so schwer, wenn ihr Gegenteil in uns aufsteigt: die Gleichgültigkeit oder der Hass. Ich sage euch, wenn ihr schlecht drauf seid beim Frühstück und da kommt eine dumme Bemerkung, dann merkst, wie weit die Liebe von dir weg ist. Eine solche Liebe habe ich nicht. Und dafür gibt es schließlich auch genügend gute Gründe. Die Nase meines Nachbarn, die Angewohnheiten meines Mannes. Und Gott tut auch nicht das, was ich will. Das alles sind doch auch wir. Ich kann meine Nächsten nur so selten lieben. Ich gebe offen zu, ich würde es gerne mehr wollen. Aber woher soll ich die Liebe dafür nehmen? Es gibt Zeiten, da mag man sich selbst nicht. Wenn ich in den Spiegel schaue, entdecke ich Unzulänglichkeiten. Wenn ich über Aggressionen in mir staune, dann hasse ich mich dafür. Ich bin nichts wert, eine gar nicht so selten empfundene Krankheit unserer Tage. Wohl in mehr Menschen da, als wir meinen. Neben meinem Nächsten und mich selbst soll ich nun auch noch Gott lieben? Das ist der Hammer. Wisst ihr, wie das geht? Gott lieben. Selbst wenn ich es wollte, wie soll ich Gott lieben und warum sollte ich das tun? Martin Luther Kings Lieblingspredigt war die von den drei Dimensionen der Liebe. Der schwarze Bürgerrechtler und Baptistenprediger verstand etwas von der Liebe, kann man sich denken. Er meinte, die Selbstliebe, die Nächstenliebe und die Gottesliebe sind zu vergleichen mit der Länge, mit der Breite und mit der Tiefe des Raumes. Das Leben eines Menschen, so Martin Luther King, das nur auf sich selbst bedacht ist, bleibt eindimensional und wird selbstsüchtig. Das Leben eines Menschen, der nur die Liebe zu sich selbst und die Liebe zu seinem Nächsten kennt, hat zwar Länge und Breite, aber noch keine Tiefe. Sein Leben bleibt flach. Erst das Leben eines Menschen, so King, das auf Gott die unendliche Tiefe ausgerichtet ist, bekommt Tiefgang. Erst da, wo ein Mensch Gott zu lieben beginnt, wird er in vollem Sinne zu einem Menschen. Erst so kommt er auf dem Gipfel des Berges an. Erst die Liebe zu Gott führt mich aus der Flachheit meines Lebens. Ich will Gott lieben, um zu werden, wie ich gedacht bin. Und wenn Gott uns darum bittet, ihn zu lieben, dann nicht deshalb, weil er unsere Liebe braucht. Gott bittet uns, ihn zu lieben, weil wir unsere Liebe zu ihm brauchen. Aber damit noch nicht genug. Ihr sollt Gott lieben, mit ganzem Herzen. Herz meint hier vor allem den Willen. Liebt Gott mit ganzem Willen. Ich soll Gott lieben mit ganzer Seele. Seele meint das Emotionale, den Wunsch, das Verlangen, die Freude, die Begeisterung. Ich soll also Gott lieben auch noch mit ganzem Gemüt, mit ganzer Denkkraft, mit ganzem Verstand. Gott ganz zu lieben mit den Phasen meines ganzen Lebens, das ist das, wovon Jesus hier spricht. Das ist sein Anliegen für uns. Das ist das größte und höchste und wichtigste Gebot. Das sollen wir mit auf die Insel nehmen. Das ist für unser Leben das schlechthin Verpflichtende. Das müssen wir, wenn wir in rechter Weise leben wollen, unbedingt tun und auf keinen Fall lassen. Also gleich nach dem Gottesdienst angesagt, nicht rummotzen, gute Worte suchen, Interesse zeigen, lieben. Und damit wir uns nicht missverstehen, mit Lieben ist nicht vollkommene Harmonie gemeint. Als Jesus auf die Fangfrage seiner Gegner antwortete, stand er mittendrin in einem Streitgespräch. Das kam gar nicht so selten vor, wie oft Jesus sich gestritten hat. Ich wäre so gern mal dabei gewesen, wie dieser Streit ausgesehen hat. Eben noch, so berichtet Matthäus, hat Jesus den Sadduzäern das Maul gestopft. Ja, wie geht das? Sie zum Schweigen gebracht. Und wieder lande ich bei der Frage, wie kann ich lieben? Wie kann ich Gott so lieben? Und ihr merkt sofort, da helfen keine Appelle von der Kanzel. Kannst du vergessen. Da helfen keine Selbstappelle an euch selbst aus eurem eigenen Gewissen. Das kannst du vergessen. Ich kann es nicht. Ich kann Gott nicht lieben. Nicht so, wie es Jesus uns zur Antwort gibt. Von Hause aus will ich es nicht mal. Und schon gar nicht mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Wir können das mal in dieser Woche an uns beobachten, wie wir Gott immer nur mit Ratenzahlungen abspeisen und ihm nur stückweise etwas, ein bisschen was von uns geben, aber kaum je uns selbst. Wir gönnen ihm vielleicht einen Gottesdienst, an dem wir teilnehmen. Wir hören seine Worte und sprechen auch ein paar Gebetsfetzen zu ihm. Aber kaum sind wir hier draußen, erfüllen uns wieder andere Sorgen und Hoffnungen. Unser Herz ist, was Gott betrifft und unsere Liebe zu ihm, doch sehr gespalten. Die Verlässlichsten sind wir nicht. Doch der Anspruch auf unsere ganze Liebe bleibt bestehen. Es liegt also ein Ernst darin, was Jesus hier seinen Streitpartnern sagt. Wer sich nur halb auf Gott einlässt, sollte es lieber gar nicht tun. Darauf spielt Jesus mit seinem Wort von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand an. Keine halben Sachen. Wenn wir es nur halb tun, meint er wohl, dann sind wir nicht ganz dabei. Und wenn wir uns auf Gott nur halb einlassen, sollten wir es besser ganz lassen. Nochmals, und diese Frage wird für mich, wenn ich diesen Text lese, immer drängender. Wie kann ich Gott lieben? Ich meine jetzt wirklich Gott und nicht die Schwarzwälder Kirschtorte. Gott lieben. Die Bibel sagt, lasset ihn uns lieben. Lasset ihn uns lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Denn er hat uns zuerst geliebt. Helmut Thielicke übersetzt das so: Meine Liebe zu Gott ist ein Reflex der Liebe Gottes zu mir. Meine Liebe zu Gott ist ein Reflex der Liebe Gottes zu mir. Und das heißt dann, nur wer die Liebe Gottes erfährt, kann Gott lieben. Und umgekehrt heißt das, und das gilt genauso, wer die Liebe Gottes nicht erfährt, kann Gott nicht lieben. Zu keinem Reflex in der Lage. Unsere Liebe zu Gott kann nur aus seiner Liebe zu uns entspringen. Aber was kann ich dann tun? Fragen die Männer. Jetzt wird es schwierig. Das ist echt schwer. Ihn mich lieben lassen. Mich lieben lassen. Mich auf die Suche nach Gottes Leben machen, mich in die Sonne seiner Liebe stellen. In einem Lied heißt es, Herzen, die kalt sind wie Hartgeld, Herzen, die hart sind wie Stein, sollen wieder Herzen werden, sollen wieder Herzen sein. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir, selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Das ist es. Steine. Vielleicht hilft uns, und damit lande ich, vielleicht hilft uns zum Schluss eine kleine Geschichte, um von Gottes Liebe erwärmt zu werden. Vielleicht. Sein Geist möge es uns schenken. Vielleicht reicht es. Ich lade euch also jetzt ein, eine Geschichte zuzuhören von einem kleinen Mädchen mit Hasenscharte. Hasenscharte ist eine Fehlbildung an der Lippe. Ähnlich wie es unser Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat. Eine leichte Hasenscharte. Es gibt aber auch furchtbare Entstellungen. Also, eure Aufgabe, ihr seid jetzt dieses kleine Mädchen. Die Geschichte. Ich wuchs in dem Wissen auf, dass ich anders war. Und ich hasste es. Ich wurde mit einer Hasenscharte geboren. Und als ich in die Schule kam, machten meine Klassenkameraden mir klar, wie ich auf andere wirkte. Ein kleines Mädchen mit einer missgestalteten Lippe und einer entstellten Sprache. Ich war überzeugt, dass niemand außer meiner Familie mich lieben konnte. Im zweiten Schuljahr gab es jedoch eine Lehrerin, die wir alle liebten. Die kleine, rundliche und fröhliche Dame hieß Mrs. Leonhardt. Eine sprühende Person. Einmal im Jahr machten wir einen Hörtest und schließlich war ich an der Reihe. Ich wusste aus dem vergangenen Jahr, dass die Lehrerin dabei an ihrem Pult saß und irgendetwas flüsterte, während wir an der Tür standen und uns ein Ohr zuhielten. Sätze etwa wie, der Himmel ist blau oder hast du neue Schuhe, die wir dann wiederholen mussten. Da stand ich dann und wartete auf die Worte, die ihr Gott in den Mund gelegt haben musste. Jene 7 Worte, die mein Leben veränderten. Mrs. Leonhardt flüsterte, ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter. Möge Gottes Liebe uns erwärmen. Amen.